Hallo und herzlich willkommen zur Folge der Podcast-Folge der Immobilienjunioren. Und zwar geht es heute um ein ganz aktuelles Thema, und zwar um das Thema Warenhäuser. Auch in den letzten Real Estate Talks, die wir hatten, ging es immer wieder um das Thema Warenhaus, Warenhaussterben. Was machen wir jetzt mit diesen Immobilien in den Innenstädten? Und da freute ich mich dann doch wirklich sehr, als eine Nachricht eben von einem unserer Mitglieder kam, von Jan Dirkes. Und eben genau zu dem Thema werden wir jetzt in den nächsten Minuten sprechen. Und ja, jetzt freue ich mich erstmal, Jan Dirkes begrüßen zu dürfen. Und vielleicht stell dich doch kurz vor, wer bist du, was machst du und warum kennst du dich mit dem Thema Warenhäuser aus?
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch, heute dabei sein zu können. Wie du schon eingangs gesagt hast, ich habe mich in den letzten Monaten sehr intensiv mit diesem speziellen Thema der Immobilienwirtschaft beschäftigt, und zwar im Rahmen meiner Masterarbeit. Ich bin Masterabsolvent der HWK in Holzminden und habe mich da am Anfang des Jahres während eines Praktikums bei der Unternehmensberatung PwC insbesondere mit der Analyse von Nachnutzung deutscher Warenhäuser beschäftigt.
Super. Ja, vor allen Dingen von der HAWK. Ich glaube, da haben wir im Netzwerk besonders viele. Also da gibt es wirklich einen großen Schwerpunkt der Masterstudenten. Und ja, cool. Also erstmal Glückwunsch zum Abschluss und dann auch
Ja,
noch
danke.
und dann gerade auch noch zu so einem aktuellen Thema. Wie bist du das angegangen? Also wie kamst du auf die Idee und wie bist du da eingestiegen?
Ja, also für mich war es ganz am Anfang auch ein schwer zu greifendes Thema, da ja das ja ein Nischenbereich der Immobilienwirtschaft ist, möchte ich mal sagen, eine Immobilienart, mit der man jetzt nicht jeden Tag in der Theorie oder Praxis zu tun hat und zu der es auch bisher ganz wenig Literatur, Datenbanken, Anhaltspunkte gibt, an denen man sich orientieren konnte. Und das hat es natürlich umso spannender und herausfordernder gemacht, mich der Thematik anzunehmen. Ich habe genau zusammen mit der Unternehmensberatung PwC das Thema sozusagen ausgewählt und bin da im Januar sozusagen gestartet, mich damit zu befassen. Das war natürlich zu einer Zeit, wo Corona und die Folgen der Pandemie noch kein Thema gewesen sind. Aber Warenhausimmobilien hatten ja auch in den vergangenen Jahren schon einen schweren Stand. Und deshalb war da auch schon genug Anlass, sich der ganzen Thematik mal zu nähern.
Kannst du uns denn ein bisschen was darüber erzählen, was aus dieser ursprünglichen Ikone Deutschlands, die Ikone der Immobilienwirtschaft, wie wurde sie eigentlich zu dem und warum ist sie das heute vielleicht auch nicht mehr?
Genau, also das Warenhaus und das Warenhauskonzept hatte ja sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er und 60er Jahren sozusagen die Blütezeit, war so ein bisschen sinnbildlich für den Wiederaufbau Deutschlands. Waren und alles, was damit zusammenhängt, gab es dann wieder gerade in Westdeutschland im Angebot, im Überfluss, und das Warenhaus mit dem Konzept alles unter einem Dach, wie es ja früher so schön hieß, war dann sozusagen wirklich sinnbildlich für den Wiederaufbau Deutschlands da auch zu sehen. Was schätzt du denn in den 60er Jahren? Wie viele Warenhäuser gab es da circa in Deutschland?
Oh, in den 60er Jahren 300?
Es waren sogar über 1000 Warenhäuser, die es in ganz Deutschland gegeben hat in den 60er Jahren. Und war sozusagen auch der Einzelhandelsmagnet in allen Innenstädten und auch stadtbildprägende Treiber dort. Und das ist so das, woran man vielleicht auch als erstes denkt, wenn man so ein großes Warenhaus sich vor Augen führt. Das ist aber in der Vergangenheit ja leider nicht mehr so der Fall gewesen. Als Beispiel, in den Anfang der 2000er gab es in Deutschland nur noch rund 300 Warenhäuser, also schon wesentlich weniger als in den 50er und 60er Jahren. Und jetzt durch die ja, aktuelle Schließungswelle auch nochmal haben wir ungefähr noch rund 160 Warenhäuser in Deutschland. Und das verdeutlicht ja auch schon mal sehr stark, dass da ja, dass die einstige Ikone des deutschen Einzelhandels stark an Präsenz verloren hat und besonders an Bedeutung auch.
Da müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal drüber sprechen, was denn mit diesen weggefallenen Immobilien passiert ist. Ich würde mit dir ganz gerne zunächst aber einmal anschauen, was denn diese Besonderheit dieser Immobilie eigentlich ausmacht. Warum ist das einfach so eine, ja, so ein besonderes Asset eigentlich? Und was ist so diese bauliche Struktur und die bauliche Besonderheit?
Ja, also jeder kann sich, glaube ich, in seiner Heimatstadt oder vielleicht in der Stadt, in der er gerade lebt, mal ein Warenhaus vorstellen, das in der Innenstadt steht und vielleicht vor Augen führen, wie das auf einen selbst wirkt. Und da fällt natürlich als erstes einmal auf, dass wir hier von sehr großen Gebäudekörpern und sehr, sehr großen Gebäudekomplexen reden, die sehr wenig Fenster haben, also eigentlich nur die Schaufensteretage unten dort mit Tageslicht sozusagen ausgestattet ist, dass man oft eine sehr auffällige Fassadengestaltung hat. Also man kann sich ja gut an diese Muster der Warenhausfassaden erinnern oder die heute ja auch noch so ein bisschen stadtbildprägend sind. Des Weiteren hat man extreme Gebäudetiefen. Also es sind ja Immobilien, die sich sehr lang und sehr weit in die Tiefe strecken. Und das auf der anderen Seite führt natürlich dazu, dass wir innerhalb des Gebäudes sehr, sehr große und offene Flächen haben. Und diese Kombination macht die Immobilie selbst natürlich sehr einzigartig in ihrer Ausgestaltung. Und das war halt damals ja Sinn und Zweck, auch die Immobilie so zu bauen und zu entwerfen, denn da hat man natürlich noch nicht darüber nachgedacht, was denn mal ist, wenn hier kein Handel mehr stattfindet, sondern die wurde einzig und allein für den Zweck des alles unter einem Dachkonzeptes sozusagen entworfen. Und dafür genau wurde die Immobilie so ausgestaltet.
Was jetzt natürlich zu Problemen der Nachnutzung führt, nehme ich an.
Ganz genau. Also da müsste man, kommen wir gleich auch nochmal im Einzelnen vielleicht darauf zu sprechen kommen. Aber wenn man sich beispielsweise heute modernere Einzelhandelskonzepte anschaut, wie beispielsweise Shoppingcenter oder Fachmarktzentren im direkten Vergleich sozusagen als Konkurrenzprodukt zum Warenhaus. Da fällt einem natürlich auf, dass diese sowohl baulich als auch vom Konzept her ganz anders aufgeteilt sind, dass dort das Erlebnis des Einkaufens für den Besucher und für den Kunden ein ganz anderes ist. Und auch im direkten Vergleich zu diesen zwei anderen Immobilienklassen kann man auch ganz gut erkennen, wie so ein bisschen der Trend der Zeit gewesen ist. In Shoppingcentern oder Fachmarktzentren sehen wir natürlich da eher ein Shop-in-Shop-Konzept oder ein größeres Erlebnis des Einkaufens, was vielleicht mit Gastronomie oder Food Courts verbunden wird. Und dort hat auch der Kunde im Gebäude ein ganz anderes Gefühl, als wenn man ein Warenhaus betritt. Und das macht es insbesondere aufgrund der baulichen Gestaltung halt oder hat es in den letzten Jahren aufgrund dieser baulichen Ausgestaltung halt sehr schwer gemacht, sich dort anzupassen, weil diese Immobilien sehr unflexibel sind, es sehr schwierig ist, dort Raumkonzepte und Gestaltungsmöglichkeiten ohne großen Aufwand zu ändern oder anzupassen. Und das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass es da in den letzten Jahren sehr schwierig gewesen ist für das Warenhaus.
Hast du da mal so ein plastisches Beispiel, was vielleicht ein komplexes Warenhaus wäre?
Ein komplexes Warenhaus im
ja. So aus immobilienwirtschaftlicher Sicht. So eine besondere Herausforderung.
Ja, also wie schon eben angesprochen, also wenig Fenster ist natürlich ein ganz großes Problem. Also wenn man sich heute moderne große Gebäude anschaut, ist natürlich das Thema Tageslicht und die Fenster- und Fassadengestaltung da ganz ausschlaggebend. Es gibt ja auch sehr schöne alte Gebäude, beispielsweise in Berlin oder in Düsseldorf, die äußerst schön sind. Aber natürlich gibt es auch sehr viele Warenhäuser, die, ich möchte mal sagen, nicht mehr so mit der Zeit gestaltet sind und wo es dann schwierig ist, hier eine Neugestaltung natürlich umzusetzen. Und ich glaube, dass die Immobilie in Summe recht komplex ist, weil man halt nicht mit einem Problem sozusagen zu kämpfen hat, sondern viele der genannten Thematiken und Kernpunkte dieser Immobilie beziehen sich ja aufeinander. Also die Fassadengestaltung, wenig Fenster, tiefe Flächen aufgrund der großen Gebäude. Und das ist natürlich auch eine Charakteristik, die man nur sehr schwer ändern kann am Baukörper. Und daher ist halt aus meiner Sicht die ganze Immobilie ein recht komplexes Konstrukt, auch wenn es damals für einen sehr einfachen Zweck sozusagen gebaut wurde.
Jetzt schlummern davon ja so einige noch in den Immobilienportfolien. Da werden jetzt so der ein oder andere Asset Manager, der wird sich jetzt Gedanken machen müssen. Was wären denn so deinerseits Ideen und Tipps, die er vielleicht sich mal anschauen sollte?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das Potenzial, was halt in diesen Immobilien schlummert, ist in letzter Konsequenz die oftmals exzellente Innenstadtlage. Also die Warenhäuser stehen ja meistens wirklich in 1A-Fußgängerzonen oder sehr zentral. Und das macht es halt auf der anderen Seite, auch wenn die Immobilie selbst vielleicht schwierig ist, trotzdem attraktiv, darüber nachzudenken, wie man denn hier eine Nachnutzung oder eine weitere Verwertung des Grundstückes vorantreiben kann. Und ganz konkret in meiner Masterthesis habe ich 52 Warenhausimmobilien, die in den letzten 10 Jahren geschlossen haben, auf ihre Nachnutzung hin untersucht und da quasi in liebevoller Kleinarbeit nachverfolgt, was aus denen passiert ist, wurden die abgerissen, umgenutzt und was sind insbesondere für Nutzungsarten dort dann entstanden. Und dieser Blick in die Vergangenheit sozusagen zeigt eigentlich sehr viele schöne Beispiele, wie man aus diesen Immobilien doch ja mittel- bis langfristig sehr gut ausgerichtete Nachnutzungskonzepte in die Innenstadt integrieren kann. Und da vielleicht mal auch an dich die Frage, was glaubst du denn, in was für Städtegrößen besonders viele Warenhäuser geschlossen haben?
Gut, als allererstes liegt mir natürlich auf der Zunge zu sagen, in den kleineren Städten. Und das ist eher in den großen, dass es da irgendwie noch läuft. Aber gerade so, wenn ich so an Bottrop zum Beispiel denke, Bottrop, also wenn ich da in die Fußgängerzone gehe, da war das ja eigentlich so das zentrale Objekt dieser Karstadt. Und seitdem der weg ist, ist auch generell großes Ladensterben halt in dieser Stadt. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, in den kleineren Städten.
Das trifft ziemlich auf den Kopf. Also in der These und auch in der Analyse sind über 50% der Warenhäuser in Städten kleiner 250.000 Einwohner geschlossen worden. Also insbesondere die Klein- und Mittelstädte, die eigentlich besonders auf so ein Warenhaus in der Innenstadt angewiesen gewesen sind. Auch die vielen Kleinläden, die es da in der Umgebung dann gibt oder in den Fußgängerzonen, haben halt von den Warenhäusern dort profitiert. Und die sind natürlich dadurch, dass in diesen Kleinstädten der Karstadt oder der Kaufhof um die Ecke geschlossen hat, besonders hart davon getroffen gewesen. Und in den größeren Städten haben auch einige Schließungen stattgefunden, jetzt auch in der aktuellen Schließungswelle. Doch die Großstädte haben es natürlich wesentlich leichter, dort Investoren und Kapital zu finden, um solche Immobilien oder solche Grundstücke zu revitalisieren oder nachzunutzen. Das ist auch eine große Problematik, die insbesondere die Klein- und Mittelstädte haben, dort Investoren und vielleicht auch Investoren mit Kreativität und ein Stück weit dem Hang zum Risiko zu finden, dort sich an so ein Projekt heranzutrauen und ein Karstadt oder ein Kaufhof dort umzunutzen.
Wie sieht das aus deiner Sicht mit der Genehmigungsfähigkeit, gerade wenn man jetzt so eine Asset-Klasse ändern würde und sagt, gut, die große Fläche für den Handel können wir einfach nicht mehr verwenden? Wie sieht es denn aus mit Wohnen in der Fußgängerzone?
Da vielleicht auch mal ganz konkretes Beispiel oder Beispiele aus der Arbeit. Über 50% der geschlossenen Warenhäuser wurden tatsächlich in ein Mixed-Use-Konzept überführt. Also dort hat man dann sich überlegt, wenn Einzelhandel alleine nicht mehr tragbar ist, wie können wir hier die ganze Immobilie sozusagen nutzen? Und dort kann man fast mit Sicherheit sagen, dass im Erdgeschoss immer eine Einzelhandelsnutzung wieder stattgefunden hat, bietet sich halt aufgrund der Innenstadtlage auch an. Und dass man in den darüberliegenden Geschossen wirklich eine bunte Mischung von verschiedenen Nutzungsarten finden konnte. Und das war oftmals eine Kombination aus Büroflächen, aus Wohnungen tatsächlich, aber auch Hotel- oder Gastronomieflächen, die man dort untergebracht hat. Vereinzelt sogar, wenn es ins Konzept gepasst hat, Senioren- oder betreute Wohnflächen. Und das hat halt auch gezeigt, dass die Genehmigungsfähigkeit zum einen da ist, insbesondere die Städte natürlich auch gewollt sind, eine große leerstehende Immobilie mitten im Herzen der Stadt möglichst sinnvoll und möglichst schnell natürlich nachgenutzt zu sehen. Und dass sich dort auch in einem gemisch genutzten Projekt viele verschiedene Nutzungsarten miteinander vereinen lassen.
Und wäre das nicht auch ein prädestinierter Standort für Coworking-Anbieter?
Beispielsweise auch. Also aufgrund der Flächengestaltung und der Zentralität wäre das mit Sicherheit auch eine interessante Nutzungsmöglichkeit. In der Arbeit selbst haben wir jetzt natürlich die Retroperspektive der letzten 10 Jahre. Und da sind natürlich so Themen wie Coworking oder auch City-Logistik oder andere Themen noch gar nicht so in den Vordergrund gerückt worden, sondern eher die klassischen Nutzungsarten versucht worden zu etablieren. Es war auch ganz interessant, im Zeitablauf zu beobachten, dass die ersten Warenhäuser, die, ja, ich sage mal 2010, 2011 geschlossen haben, die bei uns in der Studie sozusagen zeitlich zuerst analysiert wurden, da hat es länger gedauert, Investoren zu finden, um eine Nachnutzung sozusagen umzusetzen. Also die haben auch schon mal 1-2 Jahre leer gestanden. Und dann hat oder konnte man gut im Zeitverlauf sehen, dass die Immobilien immer kürzer leer gestanden haben oder jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren fast gar nicht mehr leer stehen mussten, sondern man sofort irgendwie einen Projektentwickler oder einen Investor gefunden hat, der sich daran getraut hat. Und das zeigt auch, dass so ein bisschen die Affinität und auch die Bereitschaft, so ein Projekt umzusetzen, anscheinend gestiegen ist und lässt natürlich jetzt auch hoffen, dass gerade in der Zukunft sich auch dort Projektentwickler und Investoren finden werden, die in der Innenstadt da solche hoffentlich gemisch genutzten Projekte umsetzen.
Hast du da eine besonders hervorstechende Immobilie für dich definiert, so eine Art Lieblingsimmobilie?
Das ist schwer zu sagen. Also die Projekte, wenn man die sich im Einzelnen anschaut, variieren natürlich sehr voneinander. Wenn man sich jetzt beispielsweise in Berlin am Ostbahnhof das Projekt Ab anschaut, was natürlich eine sehr große Projektentwicklung ist und wo natürlich vom einstigen Warenhaus herzlich wenig überbleibt, bis hin zu Städten in Mülheim oder in Gelsenkirchen, wo auch zum Teil mit privaten Investoren, die sich der Sache angenommen haben, auch tolle Quartiere entstanden sind, die natürlich jetzt architektonisch und auch nicht in dem Ausmaß vielleicht besonders groß gewesen sind, aber für die Städte insbesondere sehr wichtig waren, um einfach da Leben zurück in die Innenstadt zu bringen. In Neumünster beispielsweise hat sich die örtliche Sparkasse der Problematik angenommen und versucht dort oder will dort die Warenhausimmobilie nachnutzen. In Brühl beispielsweise hat man jetzt eine Nachvermietung für die nächsten 1-2 Jahre gefunden, um halt einen Neubau und die Projektentwicklung dort in Ruhe planen zu können. Also es ist schwierig zu sagen, dass es da aus meiner Sicht ein Lieblingsprojekt gibt, weil man immer sehr differenzieren muss, in was für Städten und mit welchen Möglichkeiten dort gearbeitet wird und wurde. Und aus meiner Sicht ist ein gutes und schönes Projekt eigentlich insbesondere die nicht wieder schließen mussten. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass knapp die Hälfte direkt in ein gemisch genutztes Projekt überführt worden sind. Die andere Hälfte, dort hat man tatsächlich auch nochmal versucht, Einzelhandel unterzubringen. Das hat aber in vielen Fällen gar nicht geklappt. Also von der klassischen Nachvermietung, die dann auch nur für 1-2 Jahre möglich gewesen ist, bis zu anderen Konzepten, da ist es öfter in den darauffolgenden Jahren zu Problemen gekommen. Oder man hat sich da gleich für entschieden, so ein Projekt abzureißen und ein Shoppingcenter auf dem Grundstück zu errichten. Und das hat auch so ein bisschen gezeigt, dass dort gemisch genutzte Projekte ja, sinnvoller und nachhaltiger zu scheinen sein. Und da so ein bisschen vielleicht der Trend auch in die Zukunft geht, zu sagen, wie kann man hier in der Innenstadt ein lebendiges Quartier sozusagen erschaffen, was verschiedene Nutzungsarten miteinander vereint.
Da kommt ja ein Riesenzukunftsthema dann auch noch mit da rein, eben dass der Quartiergedanke auch gerade direkt in der Innenstadt. Das wäre sowieso, finde ich, mal ganz interessant von dir zu hören, wie du im Moment die aktuellen Entwicklungen im Jahr 2020 siehst und was so quasi der Ausblick auch für die Zukunft dann sein kann.
Ja, also jetzt im laufenden Jahr ist natürlich das Thema insbesondere durch Corona geprägt worden. Ich glaube, dass meine Meinung ist, dass hier Corona so ein bisschen die Entwicklung vorweggenommen hat, die vielleicht den Warenhäusern auch in den nächsten Jahren gedroht hätte. Da schon abzusehen gewesen ist, dass auch durch den Onlinehandel und halt durch andere Einzelhandelsformate hier viele Warenhäuser keine langfristige Perspektive gehabt hätten. Jetzt sieht man sich natürlich damit konfrontiert, dass viele Warenhäuser sehr abrupt schließen, dass also Eigentümer und auch Städte wenig Zeit haben, dort eine Nachnutzung oder sich Gedanken dazu zu machen, wie man sowas umsetzen kann. Ich denke, dass man versuchen wird und das auch an einigen Stellen ja schon gelungen ist, eine kurzfristige Nachnutzung in Form einer Nachvermietung oder vielleicht auch noch einer Verlängerung des Mietvertrages versuchen wird, die Standorte, wo man das noch kann, erstmal zu halten, um sich dann die Zeit zu schaffen, über langfristige Konzepte nachdenken zu können. Und wie langfristige Konzepte hier aussehen können, das wird sich dann zeigen. Natürlich ist es momentan schwierig, über Einzelhandelsprojekte, Hotelprojekte, Gastronomieprojekte dort in der Innenstadt nachzudenken. Aber das sind natürlich auch Nutzungsarten, die ja nicht für immer verschwinden werden, sondern die vielleicht auch in dem nächsten Jahr und auch in den nächsten Jahren wieder ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und ich würde so ein bisschen auf Basis der Analyse, die ich dort machen konnte, sagen, dass eine gute Mischung, also sowohl aus Einzelhandel, vielleicht Büro und Wohn, hier Schlüssel zum Erfolg sein kann. Sowohl für die Stadt, weil man zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten Leben in die Stadt bringt, als auch für Investoren, die natürlich da Risiko diversifizieren können, die da auch die Gebäude modernisieren können und langfristig und nachhaltig ausstatten können. Und welche Nutzungsklassen man dann auch noch zukünftig dazu mischen kann. Du hast es angesprochen, beispielsweise Coworking oder andere Themen. Das wird sich dann zeigen.
Cool. Sag mal, wenn uns jetzt der Bürgermeister von Bottrop zuhört, was soll der jetzt machen mit seiner Innenstadt?
Ja, wenn er zuhören sollte, dann würde ich ihm auch raten, da mal einen Blick in die Studie oder in meine Masterarbeit zu werfen. Also genau, es ist, glaube ich, aus Städtesicht und auch aus städtebaulicher Sicht besonders wichtig, dort einen langen Leerstand zu vermeiden, weil das natürlich auch umliegende Geschäfte als auch das Stadtbild selbst schädigt oder schädlich sein kann. Und dort vielleicht auch aus städtischer Initiative proaktiv zu versuchen, ja, Investoren oder auch mit dem jetzigen Eigentümer der Immobilie zu sprechen, was hier möglich ist. Und ich glaube, dass die Stadt auch einen Teil dazu beitragen kann, da schnell und auch durch die Möglichkeit von Nutzungsänderungen oder von der Bearbeitung von Bauanträgen dort Einfluss auf die städtebauliche Entwicklung nehmen zu können und da auch mit Sicherheit einen Teil dazu beitragen kann, die gesamte Innenstadt etwas nachhaltiger und langfristiger zu gestalten. Und in vielen Städten, wir hatten da ja eingangs drüber gesprochen, ist ja so gerade in den kleinen und Mittelstädten so eine Warenhausimmobilie schon so ein bisschen der Kern der Stadt und so ein bisschen das Dreh- und Angelzentrum von allem. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen mit dem ursprünglichen Gedanken, alles unter einem Dach, jetzt etwas neu gedacht an die Sache herangeht und da vielleicht auch mit etwas kreativeren Lösungen arbeitet, dass das durchaus eine Chance sein kann für Städte, auch eine Chance sein kann für andere Immobilienarten und Typen, die auch nicht zwingend eine super lange Lebenszeit mehr in der Innenstadt haben. Man kann da vielleicht die Chance tatsächlich nutzen, städtebauliche Fortschritte zu machen, vielleicht auch Beispielprojekte für zukünftige Entwicklungen zu schaffen und da vielleicht so ein bisschen jetzt mutig sein, so ein Projekt anzugehen.
Sag mal, aus welcher Ecke Deutschlands kommst du, Jan?
Ich komme aus Paderborn, also aus Ostwestfalen. Hier hat ja vor einigen Jahren auch schon ein Karstadt zugemacht. Den Kaufhof gibt es ja auch noch mitten in der Innenstadt. Also ist auch für mich persönlich ein sehr nahes Thema sozusagen.
Super, da kannst du ja quasi vor Ort sehen, ob deine Ideen und Vorschläge auch in deiner Heimatstadt umgesetzt werden.
Ja, hier in Paderborn hat man vor einigen Jahren den Karstadt nachvermietet, an einen großen Einzelhändler auch. Da, wie das jetzt läuft, da kann ich gar nicht genau etwas zu sagen. Wird sich halt zeigen, ob das auch von langfristiger Perspektive sein wird. Aber jetzt mal meine Heimatstadt als Beispiel genommen, Paderborn, also die Kernstadt selber hat gut 150.000 Einwohner. Die Immobilie steht, wie gesagt, mitten in der Fußgängerzone, also ein prädestiniertes Beispiel für die Problematik. Wenn ich mir jetzt hier in meiner Heimat überlegen würde, dass der schließen würde, dann glaube ich, wären da auch viele rauchende Köpfe in der Stadtverwaltung, die sich überlegen müssten und würden, wie man hier ganz schnell eine Lösung finden kann, weil das einfach für die Stadt und auch für die Lebensqualität der Menschen, die hier sind, natürlich super fatal wäre, wenn die Warenhausimmobilie zumacht.
Du bist jetzt mit Sicherheit ein gefragter Experte im Moment, jetzt gerade zu diesem aktuellen Thema. Wofür schlägt es dich jetzt hin? Gehst du zu einem Asset Manager? Hast du das jetzt auch für deinen weiteren Berufsweg als dein Spezialthema auserkoren? Oder wo geht es jetzt hin für dich?
Das tatsächlich nicht. Also ich bin ja Anfang des Jahres sozusagen auch ins kalte Wasser gesprungen, mich mit der Thematik zu beschäftigen und habe mich da auch dann in den letzten Monaten sehr tief eingearbeitet und freut mich natürlich auch durch die Aktualität jetzt da das Wissen und die Ergebnisse weitergeben zu können. Ich selber werde aber demnächst in der Wohnungswirtschaft arbeiten und zwar als CFO-Trainee bei Vonovia. Und da sozusagen den Warenhäusern ein Stück weit den Rücken zukehren, obwohl ich natürlich auch sagen muss, dadurch, dass ich mich jetzt lange und intensiv damit beschäftigt habe, dass ich da die aktuellen Entwicklungen verfolge.
Ich bin mir sicher, wir werden noch viel von dir hören und vielleicht sehen wir uns dann jetzt demnächst auch mal wieder live bei einem Event. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Und an dieser Stelle danke ich dir erstmal zunächst für deine Insights, Anregungen und Ideen. Wo könnte man denn mit dir in Kontakt bleiben? Hast du so lieber Xing oder lieber LinkedIn?
Also ich bin auf beiden Plattformen vertreten, aktiver auf LinkedIn. Also für diejenigen, die vielleicht auch noch Fragen an mich haben oder gerne sonst auch die Thesis oder die daraus entstandene Studie einmal zum Nachlesen haben möchten, die können sich gerne bei mir melden. Versende ich sehr gerne und genau am besten über LinkedIn in Kontakt treten.
So machen wir es. Lieber Jan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dann würde ich sagen, bis ganz bald.
Danke dir auch.